Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 13. Mai 2025 mit einem Nachtrag zum Antiziganismusbeauftragten.
Einem Nachtrag zu Polen.
Einer skurrilen Nachricht.
Der deutschen Wirtschaft.
Einem Blick nach Los Angeles.
Der Weltwirtschaft.
Einem Blick nach Israel.
Eine Volksabstimmung in Italien.
Einem Manifest.
Dem Börsenticker.
Schamdschaft zu Kirgistan.
Kathrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und einem Holger Klein. Ich fange an mit einem Nachtrag zum Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung. Es gibt ihn nämlich doch.
Mensch. Da gratuliere ich aber.
Ja, er heißt Michael Brandt. Er ist von der CDU und er ist außerdem auch noch parlamentarischer Staatssekretär im Familien- und Bildungsministerium unter Karin Prien. Er sitzt im Ausschuss für Menschenrechte für die Union und hat sich auch in der Vergangenheit immer mal wieder mit den Themen humanitäre Hilfe und Menschenrechte befasst. Zu Ziganismus, Antiziganismus hatte ich bisher bei ihm noch nicht so viel gefunden, aber was soll's. An sich eine gute Nachricht, es gibt ihn eben doch, aber es gibt auch Zweifel an der Personalie. Die Geschäftsführerin der Sinti-Union Schleswig-Holstein, Kelly Laubinger, sagt, ich frage mich, ob ein CDU-Mitglied imstande sein wird, die unionsgeführte Bundesregierung für fehlende Maßnahmen zu kritisieren. Und das frage ich mich auch.
Ja, ich finde immer sowieso so, also bei meinem räudigen Lieblingsgriechen, falls du da nichts Griechisches essen willst, kannst du auch einen Zigeunerschnitzel bestellen. Ja? Steht riesengroß auf der Karte. Und ich denke mir immer, das ist nicht in Ordnung. Nenn es doch Paprikaschnitzel, das tut nicht weh und so. Wie ist denn da eigentlich ein konservativer Antiziganismusbeauftragter aufgestellt in solchen Fragen? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe das Gefühl, als würde sich das ausschließen.
Ja, der ist auch in der Vergangenheit schon, ich weiß nicht mehr, es war so eine ähnliche, es ging jetzt nicht um dieses Schnitzel, sondern um irgendeine andere Sache, wo er gesagt hat, naja, irgendwas von Gesinnungspolizei gelabert hat. Mhm. Man darf ja bestimmte Wörter nicht mehr sagen, das findet er auch übertrieben. Ja, tatsächlich. Also okay. So ist er auch.
Das heißt, dass solche Dinge wie Antiziganismus auch schon bei der Sprache anfangen, dass ja.
Vielleicht kann er es lernen. Ne, man wächst ja auch manchmal mit den Aufgaben.
Das ist nicht CDU-DNA. Überhaupt nicht.
Ja,
also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber nee.
Vielleicht noch zur Aufklärung, warum wir alle dachten, dass es keinen gibt, also keinen Antiziganismusbeauftragten. Das liegt offenbar daran, also vielleicht war es nie Absicht, gar keinen zu benennen, aber Ende Mai hatte halt die Bundesregierung diese ganzen Beauftragtenposten besetzt und auch der Öffentlichkeit mitgeteilt, so das sind jetzt hier die Leute. Und es war ja auch vorher gesagt worden, naja, wir wollen weniger Beauftragte bestellen, weil das kostet auch Geld und schlanker Staat, bla bla bla. Und eine Nachfolge vom vorherigen Mehmet Daimergüler war halt jetzt hier nicht dabei, also Ende Mai, stand nicht auf der Liste. Mhm. Und da haben alle eben eins und eins zusammengezählt und gedacht, ah ja gut, die haben den wohl gestrichen. Hätte auch keinen gewundert, ne?
Also überhaupt nicht, zumal Daimergüler, der ist denen allen ja so richtig auf den Sack gegangen jahrelang. Also kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich gedacht haben, oh Gott, Antiziganismus, nee, tu weg, weg, weg. Das ist ja nicht auszuhalten oder sowas. Also Daimergüler fand ich ja wirklich geil.
Ja. Naja, der ist es nicht mehr. Jetzt haben wir einen CDU-Mann, der Karin Prien unterstellt ist. Mal gucken, wie der seinen Job macht.
Wobei die Prien, ich bin da, die ist nicht ganz verkehrt, habe ich oft den Eindruck. Ob mein Eindruck täuscht oder nicht, das werden wir dann auch sehen irgendwann.
Ich bin ambivalent, was Karin Prien angeht.
Ambivalent.
Aus der Corona-Zeit habe ich keine guten Erinnerungen an sie. Mhm. Das war eine derjenigen, die sehr viel dafür geworben hat, die Schulen immer schön zu öffnen und Masken sind auch nicht notwendig und so weiter. Aber ich glaube, Bildungspolitik hat sie gar keine schlechte gemacht. Zumindest kriegt sie von vielen Seiten Lob.
Wobei die Schulen zu öffnen in einer Pandemie ist in meiner Wahrnehmung eher schlechte Bildungspolitik. Aber müssen wir nicht diskutieren. Wir gucken mal, was die so machen. Die haben ja gerade erst angefangen. Lass sie doch erst mal arbeiten. Also wäre auch schön, wenn sie es tun würden, weil im Moment simulieren sie ja nur Arbeit. Mhm. Kommen wir nach Polen. Da gab es Mitte der Woche eine Vertrauensfrage. Also der Premierminister Donald Tusk hat die Vertrauensfrage gestellt, nachdem er am 1.6. nicht er, aber sein Lager am 1.6. die Präsidentschaftswahlen extrem knapp verloren. Und zwar so knapp, dass sie sich ein bisschen lächerlich gemacht haben, wie Weiland, der Stoiber hier in Deutschland, der sagte, eins ist sicher, wir, die CDU und die CDU, CSU, wir haben die Wahl gewonnen. Ein paar Stunden später war dann, ich glaube, Schröder Kanzler. Also das ist da auch passiert. Also dass das Lager um Donald Tusk beziehungsweise den Präsidentschaftskandidaten seines Lagers, Rafał Trzaskowski, hat so knapp verloren, dass sie ein paar Stunden vor dem amtlichen Endergebnis schon gefeiert haben und auch öffentlich. Kann man auch was draus lernen. Gewonnen hat Karol Nawrocki. Der ist der neue polnische Präsident und anders als in Deutschland ist der polnische Präsident kein Grüß-August, sondern sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen im Gesetzgebungsprozess. Theoretisch wäre der deutsche Präsident das auch, also der Bundespräsident, der muss auch Gesetze unterschreiben, damit sie gültig werden, aber der unterschreibt halt alles. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal ein Eklat gegeben hätte, weil ein Bundespräsident gesagt hätte, den Scheiß, das macht ihr immer schön neu, ihr Bekloppten da. So, der kann Gesetze unterzeichnen oder kann sie halt blockieren. Dieses Veto des polnischen Staatspräsidenten kannst du nur auflösen mit einer Dreifünftelmehrheit im Parlament. Die Mehrheit hat Tusk aber derzeit nicht und es sieht auch nicht so aus, als würde er diese Mehrheit jemals bekommen. Also kann Nawrocki die Regierung Tusk ausbremsen, wo immer und wann immer er Bock drauf hat. Und weil Nawrocki zu den rechtsextremen Kulturkämpfern der PiS-Partei gehört, dürfte er ziemlich viel Bock darauf haben. Mhm. Innenpolitisch, vor allen Dingen, wenn es um diese Justizreformen geht, da ging es darum, einen Trick zu finden, die oberen Richter oder überhaupt Richterinnen und Richter nach Gutdünken auszuwählen, indem man ihre Amtszeit sehr stark begrenzt. So fasse ich das mal zusammen. Deswegen hatte die EU-Kommission ja schon Gelder für Polen gesperrt, wollte die eigentlich jetzt freigeben. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn Nawrocki tatsächlich ernst macht. Und das nächste ist, die PiS macht ja sowieso sehr gerne Innenpolitik mittels Außenpolitik, indem sie die Verschwörungstheorie verbreitet, wahlweise Deutschland oder die Europäische Union oder beide würden ausschließlich gegen die nationalen Interessen des stolzen polnischen Volkes arbeiten. Und das Geld aber trotzdem gerne einsacken, weil damit kann man Wohltaten verteilen, um sich die nächste Wahl zu sichern. Das war soweit Polen. Also Tusk hat die Vertrauensfrage gewonnen. Natürlich auch nur sehr knapp, weil die Mehrheitsverhältnisse im Sejm sind sehr knapp.
Kommen wir zur skurrilen Nachricht. Und die skurrile Nachricht kommt diese Woche aus Hessen. Knochenbrüche beim Sackhüpfen auf Firmenolympiade in Offenbach, schreibt die Tagesschau.
Der Sack hat Knochen?
Nee, aber der im Sack steckt, hat Knochen gehabt. Mhm. Also es geht weiter. Nach Sackhüpfen, Tauziehen und anderen Kinderspielen ging es für einige direkt ins Krankenhaus. Das Stichwort lautet hier Teambuilding. Leute, Teambuilding. Also was ist passiert? Es gab eine Firmenolympiade einer großen Discounterkette, wie es heißt. Und es soll eigentlich Spaß machen und die Leute sollen miteinander, naja, Teambuilding halt betreiben, aber aus dem Spaß wurde dann Aua, weil mindestens 8 Personen tatsächlich Knochenbrüche, Zerrungen oder Bänderverletzungen beim Sackhüpfen, Tauziehen und Wettrennen davongetragen haben. 4 kamen ins Krankenhaus und die anderen wurden vor Ort versorgt. Und man fragt sich ja schon, also erstens so, das sind ja Kinderspiele, also man erwartet jetzt nicht, dass es so gefährlich ist. Und zweitens, 8 Personen. Also warum haben die weitergemacht, als sagen wir mal, weiß ich nicht, 3 oder 4 sich schon verletzt hatten? Also viele offene Fragen und
weil sie alle besoffen waren.
Das kann sein, aber meine These ist ja auch, man wird nicht jünger, ne? Also so aus eigener schmerzhafter Erfahrung.
Ja.
Ein Freund von mir hat auch vor ein paar Jahren gemeint, da war Rauschen jenseits der 40. Ach, ich fahre mal wieder Skateboard, so wie früher. Ja. Da ist dann auch, ich glaube, also monatelang konnte der sein Knie nicht mehr richtig, egal.
Noch, ja, das ist, ich habe auch vorletzte Woche habe ich meinen Roller vom ADAC in die Werkstatt fahren lassen, weil der nicht mehr fährt und musste dann auch von diesem, also sie haben ja so Tieflader, wo die dann hinten normalerweise Autos draufstellen, hat halt meinen Roller draufgezurrt. Und dann musste ich da auch wieder runter und der hatte aber diese Rampe schon hochgefahren, dann bin ich auch da runter gesprungen. Und war total verblüfft, dass ich das überhaupt schmerzfrei hingekriegt habe. Ja.
Es gibt eine offizielle Stellungnahme der Stadt Offenbach dazu, in der heißt es, offensichtlich hatte der Veranstalter die Mitarbeiter bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit überschätzt oder diese zeigten sich übermotiviert. Zitat Ende.
Ja, ist doch schön, das wünscht man sich doch von MitarbeiterInnen, dass sie übermotiviert sind. Dienstgeil nannte man das früher, ne?
Ja, das ist ein schönes Wort. Das ist wirklich ein schönes Wort. Und es gab noch einen zweiten Anwärter auf die skurrile Nachricht. Und zwar ein ICE, der von München nach Hamburg fahren sollte und wo das Zugpersonal dann in Nürnberg entschieden hat, dass der Zug dort endet. Und die Begründung war, und das haben die auch als eine Durchsage durchgesagt in dem Zug, dieser Zug ist uns zu dreckig, um damit weiterzufahren.
Geil.
Und dann haben sie alle Leute rausgeschmissen und ja, cool. sind nicht weitergefahren.
Aber ist der dreckig losgefahren oder haben da zwischendurch...
Ja. Naja, der ist wohl nicht sauber genug losgefahren, ja. Tja.
Kurz Ausland europäisch. In Italien hat es eine Volksabstimmung gegeben. Zwar über 5 Themen. Ich finde, das ganze Ding ist ein bisschen unterberichtet gewesen. Vor allen Dingen ein Aspekt bei dieser ganzen Sache, wie sagt man heutzutage so schön, hat bei mir ein Störgefühl erzeugt. Also, Italiens Ministerpräsidentin Meloni hatte ihren Anhängern empfohlen, sich an dieser Volksabstimmung nicht zu beteiligen. Hm. Nicht vergessen, Meloni, das sind die italienischen Rechtsradikalen. Die Volksabstimmung war von den Gewerkschaften der linken Opposition eingetütet worden und da ging es vor allen Dingen um Arbeitsrecht, also besseren Kündigungsschutz, höhere Abfindungen, Entfristung von Arbeitsverträgen und Haftung bei Arbeitsunfällen. Das 5. Thema war, sollen Menschen aus Ländern außerhalb der EU nach 5 Jahren eingebürgert werden können? Mhm. Bisher sind es mindestens 10 Jahre. Mindestens 50%, also die Hälfte der Wahlberechtigten hätte hingehen müssen, waren aber weniger, knappes Drittel nur und darum ist diese Volksabstimmung gescheitert. Es bleibt also alles beim Alten. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht zu recherchieren, was alles beim Alten im Detail bedeutet, weil darum geht es mir nicht. Das Ding hätte ja auch scheitern können, weil das Quorum zwar erreicht worden ist, aber die Mehrheit halt dagegen stimmt. Tatsächlich ist aber die Mehrheit nicht hingegangen, nachdem Meloni ihre Anhänger dazu aufgerufen hatte, genau das zu tun, nämlich nicht hinzugehen. Mhm. Jetzt ist mir völlig klar, das ist erstmal nur eine Korrelation. Also diese Dinge passieren zeitlich dicht beieinander und nicht notwendigerweise eine Kausalität. Also kann gut sein, dass sie alle auch nicht hingegangen wären, wenn Meloni gesagt hätte, sie sollen hingehen. Kann aber auch sein, dass sie nicht hingegangen sind, weil Meloni gesagt hat, sie sollen nicht hingehen. Eigentlich ist es aber auch das egal. Weil was ich da rauslese ist, uns Italienerinnen und Italienern sind bessere Arbeitnehmerrechte egal. Hauptsache, es geht gegen die Ausländer. Mhm. Jetzt ist mein Problem, ich stecke nicht tief genug in italienischer Innenpolitik drin, um das wirklich beurteilen zu können. Noch weniger kenne ich mich breit genug mit den Lebensrealitäten der italienischen Bevölkerung aus. Ich habe versucht, die wenigen Leute, die ich kenne, die sich besser auskennen oder meiner Meinung nach gut genug auskennen, anzuzapfen. Habe es aber nicht geschafft, auf die Schnelle noch ein Interview beziehungsweise einfach nur eine Antwort auf meine Frage, was war das jetzt, zu bekommen. Das heißt, ich bin auf die Hörerschaft angewiesen. Falls von euch irgendwer einen tieferen Einblick und einen breiteren Einblick in die italienische Gesellschaft hat, formuliere ich hier gerade eine Verschwörungstheorie? Oder ist in Italien der Kulturkampf tatsächlich derart weit fortgeschritten? Das würde mich interessieren, weil... Warum, weißt du, wenn mir jemand sagt, hier guck mal hier, bessere Arbeitnehmerrechte und hier so eine schnellere Einbürgerung. Ich persönlich würde sagen, ja okay, was mit der Einbürgerung ist mir völlig egal. Hauptsache, ich kriege einen besseren Kündigungsschutz, ich kriege eine höhere Abfindung und ich werde nicht mehr nur befristet angestellt. Mhm. Das will ich ja eigentlich.
Ja.
Das fand ich schon, das hat mich irritiert. Vielleicht kann die Hörerschaft helfen.
Es gibt ja einen Podcast, ich muss gerade mal rausholen, wie der nochmal heißt, von Sebastian Heinrich.
Den habe ich versucht anzupingen, aber habe ihn nicht erreicht.
Kurz gesagt Italien.
Genau. Nee, wir machen jetzt auch keine Werbung dafür, weil...
Weil?
Der wollte ja nicht.
Ach so.
Nein, ja, kurz gesagt Italien, genau so heißt er.
Der ist eigentlich ganz gut, weil der genau das macht, ne? Der erklärt so ein bisschen, was geht eigentlich in Italien gerade vor und wie ticken die Leute. Und vielleicht macht der ja eine Folge dazu oder... Meldet sich noch bei dir, was
oder
doch
meldet sich noch
wär.
Bei mir, dann können wir das noch nachtragen. Genau. Im Grunde brauche ich ja nur, muss ich ja nur sagen, hier ist, und hier ist Sebastian Heinrich von Podcast Kurz gesagt Italien. Sebastian, habe ich recht?
Nein.
Nein.
Ja.
Eigentlich kann man das mit einer Sprachi machen, wie es ja heutzutage heißt, aber ich höre ja keine Sprachnachrichten ab, darum. Naja.
Schauen wir nach Los Angeles. Am letzten Freitag haben dort Proteste in Los Angeles, also in Kalifornien, begonnen. Proteste gegen die Anti-Immigrationspolitik der Trump-Regierung. Und zwar vor allem gegen diese Massendeportation von Menschen, die sich angeblich gegen, wie Trump sie ja immer nennt, Illegal Aliens richtet. Ja, also Leute, die illegal im Land sind. Die aber nicht unbedingt, so stellen sich, glaube ich, naive Trump-Wähler das immer vor, kriminell sind, ja, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Und das sind auch die Bilder, die diese Proteste ausgelöst haben. Das sind anständige Leute, die arbeitende Bevölkerung, Eltern, Nachbarn, Menschen wie du und ich, ja. Und was so ein bisschen der Knackpunkt ist, ist, dass die dann vielleicht einen Aufenthaltsstatus haben, der nicht dauerhaft ist. Viele sind nur geduldet, aber sie sind ja aus gutem Grund geduldet bisher. So. Und das sehen wir ja in vielen Bundesländern der USA, in vielen Städten. Trump hatte versprochen, dass er zwischen 15 und 20 Millionen Menschen aus den USA rausschaffen wird. Das war ein Wahlversprechen sozusagen und zeigt jetzt sehr viel Aktionismus. Im April 25, sagt die Trump-Regierung, wurden ganze 140.000 Menschen deportiert. Das ist eine Zahl, die viele nicht glauben. Also USA Today zum Beispiel sagt, es war vielleicht die Hälfte. Aber man sieht schon, da ist auch so ein gewisser Druck bei der Regierung. Aktionismus zeigen, Bilder erzeugen, die zeigen, dass man liefert. Und dann ist es so ein bisschen wie bei uns, also wer wirklich kriminell ist, der hat ja auch eher die Möglichkeiten unterzutauchen, den erwischt man auch nicht so leicht. Wen man leicht erwischt, das sind die Leute, die zur Arbeit gehen, ja, dann geht man halt zu deren Arbeit und holt sie direkt von dort, das passiert dort gerade.
Genau, und hinterher beschwert man sich, dass die Erdbeeren teurer werden.
Das sind Leute, deren Kinder in die Schule gehen. Da gibt es Szenen von Schulfeiern, wo auf einmal diese ICE, also diese Immigration and Customs Enforcement, einreitet. Und natürlich sind das Leute, die, wie ich schon sagte, geduldet sind. Die wiederum müssen sich regelmäßig bei den Behörden zeigen und werden dann halt direkt dort bei diesen Terminen festgenommen. Also es ist total perfide, auch wirklich gewaltvoll. Es gibt für die auch oft kein gerichtliches Verfahren. Und wenn die Gerichte dann irgendein Urteil fällen, zum Beispiel sagen, das war nicht okay, das war illegal, dann ist es oft zu spät oder sie werden einfach ignoriert. Und wenn man sich das alles vor Augen hält, also wie gewaltvoll, wie unmenschlich, man kann sagen faschistisch das alles ist, was Trump da gerade macht, weil es ist letztendlich ein Terror, der da mit ausgeht. Also du versetzt einfach Millionen Menschen in Angst, ne?
Ja, okay, klar.
Dann wundert man sich ein bisschen, dass es erst jetzt richtig Proteste dagegen gibt und das ist halt so ein zweischneidiges Schwert in den USA. Kritik erstmal generell, das was nicht erwünscht ist. Also dann wird halt gesagt, das ist Fake News, das ist Lügenpresse, das ist einfach nicht gewünscht. Protest ist zwiespältig, weil eigentlich ist es super, weil dann hat man nämlich einen guten Grund, mit Gewalt dagegen vorzugehen.
Ja.
Und genau das sehen wir gerade, glaube ich, in AA. Also da kann Trump ganz gut seine neue Macht testen. Und das macht er, also er hat ja schon in der ersten Amtszeit, hat er immer wieder davon fabuliert, wenn irgendwo Proteste waren, er schickt die Nationalgarde, er schickt das Militär. Damals wurde ihm das aber von seinen Beratern noch ausgeredet, weil die gesagt haben, das ist zu krass, das kannst du nicht bringen, das ist illegal, das ist nicht rechtens. Und daran merkt man ganz schön, was heute anders ist, weil was er jetzt gemacht hat, tatsächlich in AA, und zwar, ich glaube, Sonntag, Montag sind die dann da schon aufgelaufen. Er hat die Nationalgarde dahin geschickt. Er hat das Militär geschickt, auch die Marines. Und auch um das nochmal vielleicht in Perspektive zu rücken, wie viele Leute haben da protestiert? Es gibt verschiedene Zahlen, es gibt Schätzungen. Manche sagen um die 1000 Menschen, manche sagen, naja, vielleicht maximal 600 Menschen. Also diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Aber die LAPD, ja, also die örtliche Polizei, die wirklich auch, ich sag mal, Erfahrung hat mit Protesten, jahrzehntelange Erfahrung hat mit Protesten, die haben gesagt, wir hatten das zu keinem Moment nicht unter Kontrolle. Anders ausgedrückt, wir hatten es die ganze Zeit unter Kontrolle. Es gibt hier keinen Grund dafür, irgendwie uns zu schützen. Das ist ja die Argumentation, wenn du dann die Nationalgarde oder irgendwie die Army vorbeischickst, dass die dann wiederum die Behörden vor Ort schützen sollen. Und das war nicht notwendig, sondern es war natürlich eine bewusste Eskalation, was man auch an der Sprache merkt. Also sowohl das, was Donald Trump gegenüber den Medien so verlautet hat, als auch Tom Homan, das ist einer im Weißen Haus, der die Sache koordiniert, der gegenüber NBC News wirklich gesagt hat, jemand wird sein Leben verlieren, wenn die Proteste weitergehen. Und dann kann man sich fragen, ist das jetzt eine Warnung oder ist das eine Drohung? Ja, das ist halt bei diesen Faschisten immer so, dass es aussieht wie eine Warnung, in Wahrheit ist es eine Drohung. Ja, es wurden Ausgangssperren verhängt, es wurde ein demokratischer Senator festgenommen, weil er bei einer Pressekonferenz eine Frage stellen wollte. Es gab Gewalt gegen mindestens 2 Dutzend Journalisten. Und Dienstag waren dann insgesamt schon 2100 Nationalgardisten und 700 Marines in L.A. Und warum das Ganze? Also gibt es verschiedene Theorien. Eben die eine ist, Trump will Macht demonstrieren. Trump freut sich über den Protest, den er niederschlagen kann, um zu zeigen, so hey, versucht's gar nicht erst. Ja, versucht's einfach nicht. Wir sind sowieso mächtiger als ihr. Es ist aber auch so, dass Trump Kalifornien hasst. Also Kalifornien, demokratisch regiert. Los Angeles, noch schlimmer, hatte sich relativ kurz nach der Wahl im November als sogenannte Sanctuary City ausgerufen. Also eine Stadt, die sagt, wir werden keine unserer städtischen Ressourcen nutzen, um die Einwanderungspolitik von Donald Trump hier durchzusetzen. Also wir werden das verweigern, wir werden es untersagen. Und die eben auch sehr stolz darauf sind. Also die wirklich auch sagen, hey, Einwanderer gehören hierher, die sind hier zu Hause und wir werden alles tun, dass die auch weiterhin hier zu Hause sein können. Das ist so der Los Angeles Spirit, nenne ich das mal. Und deswegen auch vielleicht ausgerechnet dort zum ersten Mal so große Proteste. Und ja, das Ganze ist jetzt halt ein ziemlicher Machtkampf, der auch vor Gericht ausgetragen wird. Also der Governor ist direkt vor Gericht gegangen und hat gesagt, das ist nicht legal, dass Trump ja die Nationalgarde einsetzt. Tatsächlich hat ein Gericht auch schon gesagt, ja stimmt, das war nicht legal, das ist illegal. Das wird allerdings nicht sofort umgesetzt, weil die Trump-Regierung in Berufung geht und so weiter. Also ja, wie das ausgeht, werden wir sehen. Es ist noch nicht vorbei. Randnotiz, es hat jetzt schon mehr als 100 Millionen US-Dollar gekostet, die die Trump-Regierung einfach mal dabei verbraten hat, gegen die paar Protestierenden vorzugehen. Und das ist nur die Summe, die es bisher ist, weil es ist ja auch noch nicht zu Ende.
Ja.
Ja.
Es gibt Neues von der OECD. Zwei neue Sachen gibt es sogar, zwei Papiere. Die OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 38 Mitgliedstaaten hat sie und diese Mitgliedstaaten, das ist so deren Gründungsmanifest, sehen sich oder fühlen sich der Demokratie und der Marktwirtschaft verpflichtet. Unter anderem sind da die USA, die Türkei und Ungarn mit dabei. Das wäre aber ein anderes Thema, da nochmal drüber zu reden, wie weit diese Länder der Demokratie sich verpflichtet fühlen. Die OECD hat diese Woche den Wirtschaftsbericht Deutschland rausgegeben. Riesenpaper ist das, kann man sich stundenlang drin verlieren. Für sie getestet. Und sie gibt im Grunde 4 Empfehlungen an Deutschland. Erste Empfehlung, Stärkung der Fiskalpolitik, Fortsetzung von Strukturreformen, um das Wirtschaftswachstum zu beleben. Das geht. Es gibt viele, die sagen, hey, das funktioniert ja nicht. Ne? Also wenn du Fiskalpolitik machst, also wenn du Steuern senkst für Unternehmen, das führt nicht automatisch zu Wachstum, ganz im Gegenteil. Doch, es führt zu Wachstum. Es führt unter ganz bestimmten Umständen nicht zu Wachstum. Welche Umstände das sind, Eigenwerbung, das könnt ihr euch anhören in der nächsten Ausgabe der Wirtschaftskunde. Die haben wir gestern aufgenommen und die mache ich dann übers Wochenende fertig. Die OECD sagt, wir brauchen höhere Steuern auf Grundbesitz. Wir brauchen Abbau von Vergünstigungen bei Steuern auf Unternehmensgewinne. Wir brauchen höhere Kapitalertragssteuer. Wir brauchen höhere Erbschaftssteuern. Die OECD empfiehlt insbesondere fiskalpolitisch fast alles, was die Bundesregierung genau nicht vorhat. Obwohl die Wirtschaftsministerin bei der Pressekonferenz zur Vorstellung dieses Berichts einfach mal behauptet hat, sie hätten das vor. Also ja, da sind ganz viele Sachen, sind deckungsgleich. Ja, und guck mal hier, guck mal, zum Beispiel Steuersenkungen. Mhm. Cherrypicking nennt man das auch.
Ja.
Rosinenpickerei auf Deutsch. Dabei hat diese Frau nicht die leiseste Ahnung, wer diese Steuersenkungen bezahlen soll. Oder auf Politdeutsch, wie die Gegenfinanzierung aussieht. Das ist alles Scharlatanerie, was da gerade passiert im Bundestag. Zweiter Punkt der OECD. Den Wettbewerb fördern, um die Unternehmensdynamik und das Produktivitätswachstum wieder anzukurbeln. Dahinter verstecken sich so Sachen, wettbewerbsfreundlichere Regulierungen einzuführen. Sie schreiben auch, der Lobbyismus muss dringend abgebaut, reduziert, verringert werden. Die Korruption muss stärker bekämpft werden. Punkt 3.
Entschuldigung, ich musste gerade so lachen, weil ich denke so, ja, das ist halt die CDU, das wird alles nicht passieren.
Ja, eben. Auch das nächste wird nicht passieren. Punkt 3, den Fachkräftemangel beheben. Sie sagen, Arbeitsanreize sollten erhöht werden. Unter anderem werden Sie da sehr konkret und sagen, Minijobs sollte es nur noch für Schüler und Studentinnen geben. Es müsste länger gearbeitet werden, also höhere Lebensarbeitszeit. Was auch nur sehr schwer funktioniert, wenn man sich mal die Leute anguckt, die 60 sind und ihren Job verlieren. Sie fordern mehr Bildung, vor allen Dingen auch Fortbildung, also Erwachsenenbildung. Sie fordern mehr qualifizierte Zuwanderung. Wo ich natürlich ein Riesenproblem sehe, rede ich ja ständig drüber, weil die Qualifizierten, also zumindest die braunen Qualifizierten, also die Leute, die mit dunkler Hautfarbe, die also nicht kaukasisch aussehen, ich sehe nicht, dass die Bock haben auf ein Land, in dem sie sich nicht sicher sein können, ob sie dich da auch in Ruhe leben lassen, wenn du nur durchfährst oder durchläufst und Urlaub da machen willst.
Ja, es gab gerade, verlinke ich auch in den Shownotes, eine Studie, die wurde zwischen Dezember und April an 50.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter, allerdings online, aber alle, die nach Deutschland eingewandert, also sind alle nach Deutschland eingewandert. Und da war es nur knapp über die Hälfte, die langfristig in Deutschland bleiben will. Und von denen, die nicht bleiben wollen, war wirklich einer der Hauptgründe, dass sie sich wegen des politischen Klimas hier und wegen der politischen Lage hier einfach nicht wohlfühlen. So.
Ja, auf Deutsch übersetzt heißt das wegen des grassierenden Rassismus in der bundesdeutschen, wie nennt man das, Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und das geht ja nicht nur von den weißen Deutschen aus, sondern das ist ja auch, ich merke das ja hier in meiner Wohnanlage. Ich habe hier ja verschiedenste Nationalitäten, auch von verschiedenen Kontinenten. Und das ist halt tatsächlich so, dass die Türken die Rumänen verachten.
Na toll.
Es geht halt, man tritt halt immer wieder nach unten, nach so unten. Gut wie man kann. Ja.
Hier noch ein Satz dazu. Menschen mit guter Ausbildung und höherem Einkommen wollen Deutschland häufiger wieder verlassen. Vor allem natürlich in wissensintensiven Branchen wie der IT, wo es gleichzeitig einen erheblichen Fachkräftemangel gibt.
Und da sage ich ja auch schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich, nicht seit Jahrzehnten, aber spätestens seit der Flüchtlingskrise, ich meine nicht die von 1989, sondern die von 2015, würden wir dieselbe Energie, die wir aufwenden, um Leute rauszuschmeißen oder gar nicht reinzulassen, dieselbe Energie und dasselbe Geld, würden wir das aufwenden, um die Leute, die sowieso hier sind, zu qualifizieren, würden wir diese Diskussion vermutlich gar nicht mehr oder nur noch irgendwo am Rande auf der siebten Seite in der Zeitung führen, aber eben nicht mehr auf der Titelseite.
Ja.
Das aber ist identitärer Kern der rechten Parteien, also der SPD, die da gerade in der Bundesregierung ist, der CDU, der CSU und allem, was darüber hinausgeht, ja dann sowieso. Das heißt, diese Kernidentität werden die rechten Parteien nicht aufgeben. Darum werden wir dieses Thema auch in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich noch jede Woche auf der Titelseite oder in den Hauptnachrichten an Position 1 oder 2 sehen können, weil damit lässt sich halt gut Bauernfängerei betreiben. Da bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch, dass sich da was ändern wird.
Tja.
Punkt 4 der OECD, die regionale Entwicklung in Zeiten des Strukturwandels fördern. Klingt sehr abstrakt. Das Problem, was Sie sehen, unter anderem sehen an der Stelle, ist, auf jeder Ebene des Staates, also von den Kommunen bis hoch zum Bund, werkelt so jeder mehr oder weniger für sich vor sich hin. Und es gibt halt absurde Reibungsverluste. Das haben wir ja zum Beispiel auch in der Pandemie gesehen, als die Daten zwischen den Gesundheitsämtern hätten ausgetauscht werden sollen und es noch nicht mal irgendwie Austauschobjekte, geschweige denn Schnittstellen gab, um das zu tun. So, noch so ein Problem da auch. Der Bund macht Gesetze, die Kommunen müssen zahlen oder nehmen weniger ein als vorher.
Genau.
Und die OECD sagt ganz klar, wenn Gesetzesänderungen auf Bundesebene negative Auswirkungen auf die Haushaltslage der Gemeinden haben, schafft einen Ausgleich.
Ja.
Außerdem erhöht gefälligst die Grundsteuer, die ist nämlich viel zu niedrig. Ja, kannst du dir schon mal vorstellen, was dann los ist, wenn die ganzen armen kleinen Eigenheim- und Kleinvermieter, wenn die alle die Grundsteuer erhöht kriegen und jetzt jedes Jahr 150 Euro oder was auch immer mehr zahlen müssen. Ist ein großer Bericht, hatte ich gesagt, basiert extrem viel auf Statistik, hat dadurch aber auch reichlich Grafiken. Also es ist wirklich, du kannst das Ding auch komplett über die Grafiken mehr oder weniger rezipieren. Musst dir allerdings selber Gedanken machen, wie die zu interpretieren sein könnten. Du kriegst aber einen super Überblick über diese ganzen Kerndaten. Wirklich, da ist so Verbraucherpreise, politische Unsicherheiten, Beschäftigung, Investitionen, Exporte, Lohnstückkosten, Immobilienpreise, you name it, alles drin. So, nicht vergessen, die OECD ist eine Wirtschaftsorganisation, ja, und hat einen entsprechenden Blick auf die Welt. Ja? Also die denken nicht über irgendwelche moralischen oder ethischen Fragen nach. Ja. Die haben einen rein ökonomischen Blick auf die Welt. Trotzdem stehen da so Sätze drin, zum Beispiel: Die Steuerfreibeträge für Schenkungen an Familienangehörige gehören zu den höchsten im OECD-Raum. Die Absenkung der Freibeträge und die Anrechnung von steuerfreien Schenkungen auf die Steuerfreibeträge im Erbschaftsfall könnten das Steueraufkommen beträchtlich steigern und die Chancengleichheit erhöhen. Ja, und wenn die Ökonomie auf Gerechtigkeit guckt, ist Chancengleichheit genau der Begriff, den du da einsetzt. Mhm. Ja? Kommt halt nicht vor Gerechtigkeit, nur als Steuergerechtigkeit, weil ist halt OECD. Oder hier, Ehegattensplitting finden sie auch kontraproduktiv. Mm. Ja, weil es nämlich die Zweitverdiener in Jobs drängt, für die in der Regel überqualifiziert sind. Und meistens sind es Frauen. Tja. Und die machen auch Lösungsvorschläge. Da wird es dann ein bisschen unübersichtlich, um sich das hier anzuhören. Ich versuch's mal. Also, man kann das Ehegattensplitting nicht einfach so abschaffen, ohne dass du weitere fiskalpolitische Hebel ansetzt. Also du müsstest dann hingehen und, also wenn du das Ehegattensplitting abschaffst, zahlen ja beide, hast du Einzelbesteuerung für beide Ehepartner. Mhm. Das heißt, der Haushalt zahlt dann mehr Steuern. Das heißt, du müsstest die Einzelbesteuerungssätze senken. Das macht dann Arbeitsanreize. Ja? Aber vor allen Dingen für die Zweitverdienerinnen. Mhm. Ja? Es reduziert die Arbeitsanreize bei den Erstverdienerinnen. Es erhöht aber trotzdem die Einnahmen des Staates. Und zwar schreiben sie von 30 Milliarden Euro, was wirklich enorm ist. Problem ist halt, wir wissen ja, wie Männer typischerweise darauf reagieren, wenn die Frauen plötzlich Gefahr laufen, das stärkere Geschlecht werden zu können. Sie sagen, auch an Kinderfreibeträge müsste man ran. Alles Mögliche. Und sie rechnen vor, es ist aufkommensneutral machbar. Mhm. Was ich auch nochmal interessant finde. Das heißt, letztendlich zahlt der Haushalt nicht mehr Geld, der Staat nimmt aber mehr ein. Da geht es halt ums Geld. Vor allen Dingen bei den Bürgerinnen und Bürgern geht es halt aber leider immer auch um Identität und Besitzstandswahrung.
Natürlich.
So ein bisschen tragisch an dieser Arbeit ist, also in diesem OECD-Papier, das ist alles nicht wirklich neu. Mhm. Das hat die Politik bisher bloß nicht wirklich interessiert. Jedenfalls, ich sag mal, jenseits des linken Flügels der SPD. Oder nee, diesseits muss man ja sagen, weil ja die Rechten gerade regieren. Und jetzt sieht es sowieso nicht so aus, als würde es die Politik wirklich interessieren. Also sie werden weiterhin Rosinenpickerei betreiben, irgendwelche Sachen ohne breite Diskussion beschließen und dann sagen, ja, aber guck mal, die OECD sagt das ja auch. Wie hier Steuersenkungen, sagt die OECD ja auch. Hm. Nein, sagt sie nicht. Ganz klipp und klar sagt sie nicht. Das, was die CDU oder das, was die Bundesregierung da an Steuersenkungen vorhat, ist nicht das, was die OECD sagt, sondern die OECD sagt Steuersenkungen, aber. Hm. Tick, 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 tick. So, und tick, tick, tick ignorieren sie einfach, weil das eben nicht ihre Wählerschicht ist oder ihre Klientel ist, für die sie Politik machen. Was auch nochmal interessant ist, da kann man sich dann, da kann man so ein Quiz draus machen. So, Wirtschaftsquiz statt Kneipenquiz. Mhm.
Wieso nicht Wirtschaftskneipenquiz? Kneipenwirtschaftsquiz.
Man kann ja das Quiz in der Wirtschaft machen, in der Kneipen und der Wirtschaft.
Ah, jetzt, ja, Doppelbedeutung.
Ist so ein, ist halt so ein Hirnfurz, den Rudi Bachmann und ich mal hatten, weil wir nächstes Jahr uns in Berlin in Kneipen, also in die Wirtschaft setzen wollten, um über Wirtschaft zu reden und dazu. Egal. Wo war ich? Genau. Wenn du also einen medienkritischen Blick einnimmst, siehst du was ganz Interessantes. So, also. Das OECD-Papier hat eine Schlagseite, weil es halt die OECD ist, da geht es halt um Marktwirtschaft. Wenn deine Schlagseite die Marktwirtschaft ist, dann ist deine grundsätzliche Annahme, dass der Markt die bessere Möglichkeit ist, knappe Güter zu verteilen, also das sogenannte Allokationsproblem zu lösen. Mhm. Insgesamt ist dieses Ding aber wirklich ausgeglichen, also so ausgeglichen, wie das eine Organisation wie der OECD möglich ist. Dann geht es um Märkte und Geld und nicht um moralische Fragen. Wenn man jetzt aber diese relative Ausgewogenheit vergleicht mit denjenigen Themen, die verschiedene Medien für berichtenswert halten, kann man wirklich hübsch erkennen, einerseits, welche Gewichtung, welche Schlagseite die Redaktionen sowieso schon haben und an den Überschriften, was die Redaktionen denken, das am besten klickt. Ja. Dabei ist das mit dem Ehegattensplitting, das kannst du überlesen, Ehegattensplitting abschaffen, das ist nicht das Interessanteste, was da drin steht.
Das stimmt. Ich gucke gerade, weil ich hatte in der Taz da drin gelesen. Was hatte die Taz dazu gesagt?
Ehegattensplitting könnte sein, kann ich mir vorstellen. Was noch? Grundsteuer.
Grundsteuer?
Ich tippe auf Grundsteuer.
Warte. Deutsche Welle hatte, OECD zeigt Deutschland Weg aus Wirtschaftsflaute auf.
Das ist eine schlaue Überschrift, weil das tut die OECD. Ja.
Studie der OECD. Ah ja, sehr schön. Klimaschutz stärkt die Wirtschaft.
Ja, aber das steht nicht im Wirtschaftsbericht für Deutschland, sondern es steht in der nächsten OECD-Veröffentlichung, die es gegeben hat. Und das ist eine Studie zu Investitionen in Klimaschutz. Mhm. Das Ergebnis der Studie wiederum sagt, mehr Klimaschutz erhält den Wohlstand. Es geht um die Weltwirtschaft. Mehr Klimaschutz erhält den Wohlstand. Die Studie hat zwei Szenarien durchgespielt. Das eine Szenario ist, das Engagement für den Klimaschutz bleibt auf heutigem Niveau stehen. Danach sieht es im Moment weltweit aus, wenn nicht sogar, dass es schlimmer wird. Bleibt es auf diesem Niveau stehen, sind wir bis Ende des Jahrhunderts bei 2,45 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, also bevor der Mensch angefangen hat, übermäßig seinen CO2-Abfall in der Atmosphäre zu deponieren. Das zweite Szenario geht davon aus, dass wir mehr Klimaschutz betreiben und Ende des Jahrhunderts bei 1,7 Grad landen. Dann haben sie verglichen die weltweite Wirtschaftsleistung unter diesen beiden Szenarien. Sie steigt immer. Ja? Die Wirtschaftsleistung steigt immer. Wachstum ist eine Funktion der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus, den wir halt haben, also unserer Wirtschaftsordnung. Sie steigt aber in Szenario 1 weniger als in Szenario 2. Also wenn wir mehr investieren, bei 1,7 bleiben. Bis 2000, Zahlen zum Mitschreiben oder Abschalten, bis 2040 liegt das 1,7 Grad Szenario um 0,2% über dem anderen Szenario, bis 2050 um 3% drüber, bis 2100, also Ende des Jahrhunderts, um 13% drüber. Wenn wir mehr in den Klimaschutz investieren, sodass wir idealerweise bei 1,7 Grad bleiben, also uns einigermaßen um dieses Paris-Abkommen bewegen, dann geht's uns oder unseren Kindern in, was haben wir, 2025, in 75 Jahren wesentlich besser, als wenn wir das nicht tun würden. Rein finanziell betrachtet, rein auf Wirtschaftsleistung betrachtet. Außerdem würde Szenario 2 zusätzlich 175 Millionen Menschen aus der extremen Armut holen. Extreme Armut ist weniger als $2,15 am Tag. Zum Vergleich, die Armutsgrenze in Europa liegt zwischen $35 und $38 pro Tag.
Oh Mann, und noch ein Kontext. Eigentlich sind schon 1,5 Grad zu viel, aber gut.
Das ja, ist nicht aber mehr. Genau, also da glaube ich noch jetzt drauf rumzureiten, ist glaube ich utopisch. Also ist glaube ich das, ja, das hätten wir vor 10 Jahren machen müssen, als es in Paris beschlossen worden ist, 2015. Aber ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren.
Ja. Ich habe einen kurzen Kommentar mitgebracht zu einem SPD-Manifest, das diese Woche in den Medien die Runde gemacht hat. Und ja, es ist ein SPD-Manifest.
So sehr wie du dich in Rage geschrieben hast, hätte ich jetzt eigentlich einen längeren Kommentar erwartet.
Ja, ich versuche es trotzdem kurz zu machen, weil es jetzt auch wiederum nicht so viel Aufmerksamkeit verdient, wie es ja auch schon in den anderen Medien zu Genüge bekommen hat.
Hey, das ist mein Argument gegen Trump.
Ja, okay, aber ja. Mag sein. Jedenfalls, also es ist ein Manifest, das schön auf SPD-Papier gedruckt ist. Also hast du ein SPD-Logo obendrauf mit Friedenstaube. Und geschrieben ist das Ganze von sehr viel mehr Leuten als die, die immer so in der Presse genannt werden. Also ja, Ralf und Rolf sind dabei. Mützenich und Stegner, ich weiß immer
Moment,
nicht.
Moment, sind das nicht Rolf und Ralf?
Ja, Ralf und Rolf, Rolf und Ralf. Es sind ehemalige Bundesvorsitzende dabei, Staatssekretäre, viele Posten AD. Generell, ich habe jetzt nicht alle geprüft, aber ich glaube, der Altersdurchschnitt ist relativ hoch. Wir haben Gewerkschaftler dabei und eine lange Liste. So, und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich dachte, ja, das ist nicht nur so eine Handvoll Leute, die sich in der SPD für sowas erwerben können, sondern das sind richtig viele. Und das hat für mich rückwirkend nochmal so ganz gut erklärt, warum wir so einen Zögerkanzler hatten während der Ampelzeit, ja. Der stand, glaube ich, innerhalb seiner Partei echt gut unter Druck von diesen Leuten.
Nur der gehört zu diesen Leuten, würde ich fast vermuten. Zumindest was die Russlandpolitik.
Steht jetzt nicht auf dem.
Nein, also ideell, ideologisch gehört er zu den Leuten, denke ich halt.
Das also weiß ich bei ihm immer nicht, ne?
In dieser Alterskohorte?
Ja, passt einigermaßen. Er ist fast noch ein bisschen jung dafür, also Olaf Scholz jetzt. Aber ich kann mir bei ihm halt auch vorstellen, dass es rein strategisch ist. Soll kein Ärger wollen, immer alle die Partei hinter sich bringen. So, also dass er gar nicht, dass er weniger ideologisch ist, sondern einfach nur strategisch gehandelt hat. Verstehst du?
Ja, verstehe. Scholz ist ein Rechter in der SPD und muss die Linken irgendwie mitnehmen. Ja, verstehe.
Deswegen will ich ihm da jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube schon, dass diese Kräfte stark sind in der SPD. Mhm. Und sie meinen es ja auch gut. Ja, da stehen so Sachen drin wie möglichst schnelle Beendigung des Tötens und Sterbens in der Ukraine. Das ist eine Forderung.
Was ja, wie wir alle wissen, nicht das Interesse aller anderen Politikerinnen und Politiker in Deutschland ist.
Ja, eben.
Das Warum ist schreibt man sowas da?
Ja, genau. Also ich
könnte den ganzen Tag nur aufregen.
Ja, siehst du, so ging es mir auch. Deswegen habe ich mich da auch viel zu sehr reingesteigert in das Ding. Weil das ist so ein Nullsatz. Ich meine, wir sind uns alle darüber einig, dass wir wollen, dass es aufhört, das Töten und Sterben. Nur wie? Ja, wie wir da hinkommen? Das ist dann der Unterschied. Die sagen nämlich dann, ja, mit Diplomatie und Gesprächen mit Russland. Jetzt denken sie, ja, viel Erfolg, Leute, viel Erfolg.
Andererseits, das muss man auch zu deren Ehrenrettung sagen, hätten sie diesen Satz nicht da reingeschrieben, wären sie dafür gescheuert worden, dass dieser Satz da nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn du heute sagst, was Israel da in Gaza und in der Westbank anrichtet, das ist eine totale Katastrophe. Kommt garantiert einer um die Ecke und sagt, ach ja, und das Massaker vom Oktober, das interessiert dich wohl nicht.
Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
Du kannst, ne? Du musst halt immer sagen, das Massaker im Oktober, ganz, ganz schlimm, aber so musst du halt formulieren, um nicht von den Stakeholdern, die überall unterwegs sind, dann an die Kandare genommen zu werden. Das ist, darum wird das da drin stehen.
Ja,
also, aber so dumm sind die halt nicht.
Das Ding ist, ich gebe dir noch ein Beispiel. Sie fordern auch Herstellung einer eigenständigen Verteidigungsfähigkeit der europäischen Staaten, unabhängig von den USA. Und man denkt so, ja, sehr gut, sehr gut. Wer fordert es nicht aktuell, ja? Aber was die meinen ist, ohne Aufrüstung und Kriegsvorbereitung und sie sprechen von einer defensiven Ausstattung der Streitkräfte. Und verstehst du, also, und so geht es immer weiter, das sind, die sagen Dinge und dann, wenn sie die ausführen, was sie damit meinen, verkehrt sich das ins Gegenteil. Ich finde, das ist fast schon Newspeak. Also ich finde, das ist wirklich so, Frieden ist Krieg. So, ja?
Das scheint mir aber in diesen Kreisen tatsächlich die vorherrschende Haltung zu sein, dass sie denken, dass sobald man aufrüstet, man sich auf einen Krieg vorbereitet, den man auf jeden Fall zu führen gedenkt. Das ist ja sowieso diese aus meiner Perspektive Fehlannahme der ganzen vermeintlichen Pazifisten, dass sie denken, wenn wir hier eine große Armee stehen haben, dann wird die irgendwann auch Krieg führen müssen und Krieg führen wollen und dann werden wir auf jeden Fall Krieg führen. Und genau das bestreite ich ja zum Beispiel. Also hätten wir eine riesengroße, unfassbar schlagkräftige Bundeswehr, würde sich halt überhaupt niemand trauen, gegen uns einen Krieg anzufangen, würde sich noch nicht mal trauen, uns zu testen. Darum ist ja so eine Aufrüstung gut.
Genau, und das ist ja der ganze Punkt bei dem Wort Verteidigungsfähigkeit.
Also, darum fand ich den Begriff Kriegstüchtigkeit auch schwierig.
Aber Sie schreiben ja Verteidigungsfähigkeit und ich frage mich dann so, wie wird denn Verteidigungsfähigkeit übrigens ansonsten hergestellt, außer durch Aufrüsten? Also wie soll es denn gehen? Du willst dich verteidigen und aber die Streitkräfte defensiv ausstatten? Das ist für mich halt ein totaler Widerspruch.
Ja, und sehr viel Raketenabwehr und so ein Zeugs, aber eben nichts, womit du auf das Gebiet des Angreifers vordringen kannst oder in den tiefen Raum irgendwie schießen kannst. Stichwort Taurus, also Marschflugkörper. So könnte ich mir das vorstellen. Aber es ist natürlich vollkommen unrealistisch, weil man sieht es ja an dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ja. Du musst weitreichende Waffen haben, um die Russen da zu treffen, wo es auch tatsächlich eine Auswirkung auf deren Kriegsführung hat.
Und dann mein Lieblingssatz. Und wirklich, ich möchte die scheuern dafür. Statt immer mehr Geld für Rüstung, brauchen wir dringend mehr finanzielle Mittel für Investitionen in Armutsbekämpfung. Entschuldigung?
Als hätte euch das in den letzten 20 Jahren interessiert, als wir wenig Geld für Rüstung ausgegeben haben.
Ja, und als ob, also was ist denn das für ein Wider? Also was ist denn das, also es gibt keinen Zwang, dass man das eine tun und das andere lassen muss, ja? Man kann die Armut bekämpfen und aufrüsten, wenn man es denn will. Das ist kein Widerspruch, es ist kein, da wird wirklich so ein künstliches, ja, wir müssen uns entscheiden, also wir können jetzt entweder aufrüsten oder die Armut bekämpfen, wir können leider nicht beides tun. Das ist ein so unredliches Argument, dass ich wirklich möchte die scheuern.
das ist vor allen Dingen ein rechtes Denkmodell.
Ja. Ja.
Weil gerade die Rechten immer, wollt ihr vergiftet werden oder wollt ihr arbeitslos sein? Eine andere Alternative gibt es nicht, wenn wir Umweltschutz machen. Ja. Das ist eigentlich auch nochmal, ja. Vier Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar die Worte Gratismut, billig, 70er, nee, 5. Erhard und Sowjetunion. Das ist Gratismut. Ja?
Ja.
Fast niemand dieser Leute wird irgendetwas von dem verantworten müssen, sollte es genauso gemacht werden, wie sie es gerne hätten. Es ist sehr billig, weil sie fordern, mit den Russen muss man reden. Ja, natürlich muss man mit den Russen reden. Hat man mit den Deutschen nach 1945 auch gemacht. Aber mit denen muss man nicht jetzt reden, jetzt muss man sie schlagen.
Mhm.
Ja, und dann dieser ständige Rückgriff auf Willy Brandt.
Ja gut, das ist...
Als hätten wir 1970 oder 75 KSZE, als hätten wir es mit der Sowjetunion. Das ist genauso bescheuert, wie die CDU-CSU immer mit Adenauer und Erhard um die Ecke kommt. Kinder, es ist 2025, die Welt ist eine andere als das, was ihr euch da zusammen fantasiert.
Das ist übrigens der Grund, warum ich auf den Altersdurchschnitt hingewiesen habe. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Die hängen in der Vergangenheit auch fest, einfach.
Ja, aber... Ja, naja, ich könnte mir sogar eher noch vorstellen, dass die das mit die CDU sind sie auch nicht so bescheuert zu glauben, dass mit Adenauer oder Erhard noch irgendwas Sinnvolles an Politik zu machen wäre. Und ich glaube auch nicht, dass sie in der SPD so bescheuert sind zu glauben, dass mit Brandt noch sinnvoll Politik zu machen wäre. Ich glaube, sie hoffen, dass sie damit den, ich sag mal, einfältigeren Teil ihrer Anhängerschaft auf ihre Seite bringen, weil, ach ja, stimmt, der Brand. Ich musste immer an die Oma von einem Schulfreund von mir denken, die hat in den 1980er Jahren CDU gewählt, weil der Adenauer so ein netter Mann war.
Oh Gott.
So, solche Leute werden da, glaube ich, adressiert, aber das regt mich halt auf, weil die adressieren mich halt auch.
Mhm.
Jetzt reg ich mich mehr auf, als du dich aufgeregt hast, aber hast du auch gesagt, du hättest dich aufgeregt.
Ja, wir haben uns beide aufgeregt, das ist auch okay.
Das regt mich jetzt auch auf.
Wir bleiben bei den Rechten und schauen nach Israel. Vorweg, Israel hat heute Iran angegriffen und weil die Nachricht so frisch ist, werde ich dazu jetzt einfach nicht viel sagen. Ich sage dazu gar nichts.
Ich habe auch gedacht, oh, das muss ich mir durch... Nee, komm,
ja,
lass das erstmal sich...
Genau, nächste Woche, okay? Weil das, ja, wie gesagt, heute Morgen begonnen und ich glaube, wenn wir da ein bisschen Abstand haben und das dann ordentlich sortieren, haben wir alle mehr davon. Aber diese Woche war in Israel einiges interessant oder zwei Dinge, die ich zumindest gerne mitbringen möchte. Und zwar hat einerseits Großbritannien Sanktionen gegen zwei Mitglieder der Regierung in Israel verhängt. Das hat Großbritannien auch nicht im Alleingang gemacht, sondern zusammen mit Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen. Und betroffen sind einerseits der Minister für Innere Sicherheit, das ist Itamar Ben-Gvir, und der Finanzminister Bezalel Smotrich. Beide ultranationalistische rechte Politiker, beide wirklich ekelhafte Typen, die träumen von sowas wie der Vertreibung aller Palästinenser. Die schämen sich auch nicht, sowas in Mikrofone zu sagen. Und da haben einfach diese 5 Staaten beschlossen, so es reicht. Diesen beiden Ministern verbieten wir die Einreise, also das haben sie, glaube ich, alle beschlossen. In Großbritannien werden sogar noch die Vermögenswerte eingefroren.
Cool. Stell dir das mal in Deutschland vor.
Ja, das
wow.
Das können wir nicht so leicht bringen. Es hat manchmal Vorteile, in Deutschland zu sein.
Können wir das wirklich nicht?
Und es hat Nachteile.
Können wir das wirklich nicht so leicht bringen?
Wir könnten es aber nicht mit der CDU-Regierung, weil die natürlich auch Antisemitismus gegen Linke verwendet. Das muss man ja auch sagen.
Ach so, ja.
Also
ja,
das Antisemitismus-Argument gegen Linke.
So hatte ich es nicht gesehen, ja.
Jetzt droht Israel mit Rache. Rache vor allem auf Kosten nicht etwa Großbritanniens, sondern der PalästinenserInnen. So. Smotrich, also wie gesagt Finanzminister, wird das sogenannte Korrespondenzbankabkommen beenden. Das wiederum, das ist ein kompliziertes Konstrukt, das sorgt dafür, dass was in zum Beispiel im Gazastreifen an Steuern eingenommen wird, dass das nicht irgendwie als Terrorfinanzierung gelabelt wird. Und das wiederum ermöglicht, dass überhaupt erst der palästinensischen Autonomiebehörde Steuern einzuziehen. Sprich, es ist die Einnahmequelle der palästinensischen Autonomiebehörde. Sprich, die wird geschwächt mit so einem Schritt. Und dazu passt ganz gut die zweite Sache, die sowohl bei... Ja, wolltest du noch was dazu sagen?
Ich verstehe das nicht. Israel bestraft die palästinensische Autonomiebehörde dafür, dass Großbritannien bestimmte Politik macht?
So wird es interpretiert, ja. Als Vergeltung tatsächlich.
Wie Vergeltung?
Naja, kann jetzt wahrscheinlich nicht viel
krank.
Gegen Großbritannien tun, aber er will irgendwas tun. Er hat auch schon öfters damit gedroht. Das wurde ihm dann auch immer ausgeredet, weil eigentlich natürlich die PA, naja, also viele wollen ja, dass sie an die Macht kommt in Gaza und dass eben nicht die Hamas dort an der Macht bleibt und so weiter. Aber das will die israelische Regierung eben nicht.
Naja, wenn der PA jetzt Geld fehlt, können die Briten ja die eingefrorenen Gelder dahin überweisen. Ich glaube, das würde ich machen. Ich weiß, das wäre immer so ja, nicht
wenn
vorsehen.
Das so einfach gehen würde, ne? Das ist halt die Frage.
Ja, dann in den Sack und rübertragen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist halt das Ding. Also es wird jetzt dafür sorgen, dass viel mehr Bargeld-Geschichten dort passieren. Und das wiederum öffnet Tür und Tor für
Terrorfinanzierung.
Ja, genau. Naja, und dann Haaretz und auch andere Medien berichten, dass Israel im Gazastreifen eine Miliz unterstützt hat, manche sagen betrieben hat, die wiederum direkte Verbindung zum IS haben. Dann Haaretz hat dann mal so Netanyahu gefragt, so hier, das ist eine Recherche, die hat das offengelegt, was sagen Sie dazu? Und der nur so, ja, was soll daran falsch sein? Also hat es nicht mal abgestritten. Aber was ist das eigentlich für eine Miliz? Die israelische Regierung hat offenbar im Oktober 24, also schon vor ein paar Monaten, entschieden, dass man versucht, bestimmte Milizen, die wiederum zu bestimmten Clans gehören, im Gazastreifen aufzubauen. Und es hat unterschiedliche, sehr komplizierte Gründe. Dieser Haaretz-Artikel ist auch ultra lang, den verlinke ich. Der Hauptgrund ist Kontrolle, also dass man sowas wie die Lieferung von Hilfsgütern überwachen kann, dass man dafür sorgt, dass die Hamas da nicht alles plündert, sowas.
Und dafür plündern dann die anderen Milizen oder was?
Ja, genau. Mein Gehirn hat auch sich gedreht, als ich das alles mir reingezogen habe, weil es gibt halt auch einen Teil der Netanyahu-Regierung, die will, dass man die Leute in Gaza einfach aushungert. Was ja auch wiederum eine Anklage zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist, an Galant und Netanyahu, ne, wo man ihnen vorwirft, sie machen absichtlich, sie hungern da die Leute aus.
Ja.
Netanyahu will aber genau das offensichtlich auch nicht oder offenbar auch nicht, weil, vielleicht hat er doch, ist er nicht ganz so Arschloch wie die anderen in seiner Regierung. Gleichzeitig gibt es dann auch noch Kritik daran von rechts, dass Israel Geld dafür ausgibt, die Leute in Gaza zu versorgen. Weil, man sagt mal einerseits, ja, das ist ja der Feind. Und andererseits, warum macht es nicht die Hamas? Die sind verantwortlich da. Nicht wir. Das ist nicht unser Ding. Darum hat Netanyahu auch behauptet, ja, das ist ja gar nicht unser Geld, sondern das kommt von einer NGO aus der Schweiz. Und dieselbe Recherche, die jetzt diese Miliz aufgedeckt hat, hat auch gesagt, naja, stimmt halt auch nicht, sondern das ist wohl so, dass der Mossad in der Schweiz anonyme Briefkastenfirmen gegründet hat, die darauf spezialisiert sind, Schweizer Organisationen zu erschaffen, die dann wiederum Geld für Gaza zur Verfügung. Du merkst, es ist ein riesiges.
Es ist ein totaler Clusterfuck. Ja.
WTF.
Ja.
Aber das Problem ist tatsächlich, dass sich immer mehr unabhängige Organisationen weigern, mit der israelischen Regierung zusammenzuarbeiten, was Hilfslieferungen angeht. Also musste man sich irgendwas anderes überlegen, weil man eben doch auch unter Druck steht, weil die USA ja auch Druck gemacht haben. Wenn ihr nicht Hilfslieferungen bringt, dann stellen wir die militärische Unterstützung ein und so weiter. Deutschland ja auch. Warum erzähle ich dir das alles?
Um mich völlig fertig zu machen wahrscheinlich.
Ja, das geht nur weiter, wie es mir ging. In den Nachrichten war ja am Wochenende und Anfang der Woche immer wieder zu hören, dass bei der Ausgabe von Hilfsgütern in Gaza von so einer Organisation, die zusammen von Israel und den USA ins Leben gerufen wurde, Menschen erschossen worden sind. Und laut Augenzeugen war das genau diese Miliz, die von Israel selbst geschaffen worden ist. Also der Leiter des Büros der Vereinten Nationen, der so humanitäre Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten koordiniert, der hat schon Ende Mai gesagt, ich zitiere ihn, Israel hat öffentlich behauptet, dass die UN- und NGO-Hilfe von der Hamas abgezweigt wird, aber das hält unserer Überprüfung nicht stand. Der eigentliche Diebstahl von Hilfe seit Beginn des Krieges wurde von kriminellen Banden unter der Aufsicht israelischer Streitkräfte verübt. Zitat Ende. So. Und wenn wir diese
ich sitze ja im Glashaus, ne, mit Deutschland, aber das ist wirklich, ist mir ein totales Rätsel, wie man eine solche Regierung an die Macht bringen kann. Als Bevölkerung, als Mensch mit nur halbwegs Herzens- und Geistesbildung. Ja, das im Glashaus sitze ich, weil wir halt auch, ja, aber ja, okay, das war vorher, stimmt schon.
Das war vor dem 7. Oktober.
Ja, du hast recht. Ja, okay, okay.
Es sah ja kurz diese Woche auch noch so aus, als könnte es vielleicht Neuwahlen geben, weil es gab auch eine Vertrauensfrage im Parlament, aber die ist gut für Netanyahu und seine Regierung ausgegangen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter mit denen leben. Ich würde gerne noch diese zwei Sachen zusammendenken. Also einerseits die Reaktion auf die Sanktionen und andererseits die Miliz, weil die haben beide eins gemeinsam. Beides schwächt die Position der palästinensischen Autonomiebehörde, einmal finanziell und einmal quasi paramilitärisch. Und das ist, glaube ich, auch das eigentliche Ziel der israelischen Regierung hier aktuell. Und das geht so ein bisschen verloren hinter all dem, was so passiert und berichtet wird. Und ja, und ich packe dazu ein paar Links in die Shownotes. Ich fand das sehr lohnenswert, mich da einzulesen, auch wenn es wirklich ein Clusterfuck ist aktuell. Naja, und damit bleiben wir mit dem Blick im Ausland und schauen mit Scham nach Kirgisistan. Wir haben lange nicht nach Kirgisistan geschaut, deswegen fand ich es ganz interessant. In Kirgisistan ist nämlich die, ich glaube, letzte Lenin-Statue endlich entfernt worden. 34 Jahre, nachdem die Sowjetunion ja zusammengebrochen ist. Und
durch eine Stalin-Statue ersetzt worden. Ah nee, wir sind ja nicht in Russland.
Wir sind nicht in Russland, genau. Die Stans haben ja so eine etwas spezielle Position zwischen Russland und Europa und sind da ja auch immer sehr stark hin und her gerissen zwischen diesen verschiedenen Polen. Aber warum das so lange gedauert hat und was das jetzt bedeutet, das erzählt uns die Scham.
Also stell dir vor, in der kirgisischen Stadt Osh, das ist die zweitgrößte Stadt im Land, da stand seit 50 Jahren eben eine riesige Lenin-Statue. Die war 23 Meter hoch, über 7 Tonnen schwer. Lenin stand da mit ausgestrecktem Arm und hat quasi auf einen sehr zentralen Platz in Osh runtergeschaut. Und dann, einfach so, war er weg. Am Morgen des 7. Juni, da sind die Leute in Osh aufgewacht und zack, Lenin war verschwunden. In aller Frühe mit einem Kran abgebaut. Fast niemand hat es mitbekommen, nur ein paar Schnappschüsse von einigen PassantInnen gibt es online. Viele waren sehr, sehr überrascht, weil es vorher auch gar nicht so richtig groß angekündigt wurde. Die Stadtverwaltung, die sagt dazu, die Statue wird nicht zerstört, sondern sie wird bloß umgezogen, nämlich in einem Park in der Nähe, den Mirenpark. An ihrer Stelle soll jetzt ein 95 Meter hoher Fahnenmast mit der kirgisischen Flagge hinkommen. Offiziell heißt es, das sei Teil der, ich zitiere, ästhetischen Stadtverschönerung, also kein politisches Statement. Als Beispiel nennt die Stadt sogar, dass auch in Russland einige Lenin-Statuen entfernt wurden, zum Beispiel in St. Petersburg. Aber viele Leute glauben natürlich, dass da schon mehr dahinter steckt. Denn in Kirgisistan ist die Sowjetvergangenheit präsenter als in vielen anderen Ex-Sowjetrepubliken. Die Nostalgie ist schon ziemlich stark spürbar. Laut einer Umfrage von 2013, granted, sie ist ein bisschen länger her, ja, aber da fanden 61% der KirgisInnen den Zerfall der Sowjetunion eher schlecht und nur 16% haben gesagt, das sei eine gute Entwicklung gewesen. Hat sich das jetzt inzwischen geändert? Das weiß ich nicht, aber der Punkt ist, Lenin ist in Kirgisistan nicht einfach irgendeine Statue. In der Hauptstadt Bischkek zum Beispiel wurde die Lenin-Statue zwar schon 2003 vom zentralen Platz entfernt, aber sie steht immer noch, nur halt ein bisschen versteckt hinter dem Nationalmuseum gegenüber dem Außenministerium. Jetzt, wo Osh Lenin verbannt hat, ist die, Lenin vom zentralen Platz verbannt hat, muss man jetzt sagen, ist die politische Debatte auf jeden Fall da. Die Kommunistische Partei, die es empört, ihr Vorsitzender, gleichzeitig auch Abgeordneter, sagt, das sei moralisch verwerflich und gesetzeswidrig. Lenin habe dafür gesorgt, dass viele Kirgisinnen überhaupt Zugang zur Bildung hatten. Sie wollen, also die Kommunistische Partei auf jeden Fall will, dass die Staatsanwaltschaft hier mit einem einmischt und ermittelt. Auf der anderen Seite sagen viele, ja, wurde Zeit, ehrlich gesagt. Ein Aktivist meinte in einem Interview, wir brauchen hier keine Lenin-Statuen mehr. Wir sollten unsere eigenen Gründerväter feiern. Und dann ist dann da natürlich noch Russland. Ein russischer Abgeordneter hat gleich gewarnt, ja, in der Ukraine, da fing das ja auch alles damit an, dass man sich von der Sowjetvergangenheit distanzieren wollte. Für Moskau ist es halt eben nicht nur Symbolik, es ist eben auch eine Art Warnlampe. Gleichzeitig läuft in Kirgisistan selbst gerade ein Kurs in Richtung ja mehr nationale Identität. Ja, jetzt macht auch vielleicht dieser Fahnenmast, der so richtig, richtig krass groß ist, vielleicht Sinn. Nämlich Präsident Japarow hat zum Beispiel eine kanadisch betriebene Goldmine verstaatlicht. Er will auch Flagge und Hymne ändern lassen. Es gibt immer wieder Debatten darüber, die kirgisische Sprache stärker gegenüber dem Russischen zu fördern. Ja, das Verhältnis zu Russland ist derzeit offiziell noch gut. Aber es knirscht ein bisschen. Da gab es nämlich vor 2 Monaten so einen Fall, wo die russische Polizei in Moskau ein Badehaus gestürmt hat, in dem viele kirgisische MigrantInnen eben waren. Also vor allem eben Migranten, also Männer. Und die Männer wurden dort nackt geschlagen und erniedrigt. Und die Empörung in Kirgisistan war sehr, sehr groß. Kurz darauf wurden in Osh 2 Männer verhaftet, die angeblich KirgisInnen für den Krieg in der Ukraine anwerben wollten. Einer von ihnen arbeitete eben für ein Kulturzentrum, das von Russland unterstützt wurde. Ja, aber es gibt auch eben so die Erklärung von dieser Lenin-Entfernung, gibt es auch, dass man sagt, es geht hier eigentlich nicht also primär um Russland. Vielleicht geht es ein bisschen um Russland, aber nicht primär, sondern um etwas ganz anderes, nämlich vielleicht auch um Osh selbst oder um Kirgisistan selbst. Osh ist eine sehr, sehr, sehr multiethnische Stadt. Viele BewohnerInnen kommen aus Usbekistan. Es gab auch in der Vergangenheit immer wieder ethnische Spannungen, auch mit Gewalt. Und Lenin war da vielleicht eben so eine, ja, so eine lange Zeit eine Art neutrale Figur, mit der alle leben konnten. Und jetzt stellt sich die Frage, wer oder was kommt nach ihm? Und was sagt das über die neue Erzählung von Identität in Osh aus? Ja, bleibt spannend. Ich würde die Statue gerne sehen. Ich habe ein paar Bilder gesehen, die ist riesig. Ich weiß nicht, wie man so etwas logistisch hinbekommt, aber das ist erstmal aus Osh.
Ich muss da immer an das Lenin-Denkmal aus Berlin denken. Das haben sie ja auch, das stand auf dem heutigen Platz der Vereinten Nationen. Mhm. Das war so ein riesengroßes Ding irgendwie.
Kennst 100. du das?
1000 Meter. Nur aus Bildern, oder? Wann ist denn das abgebaut worden? Siehst du, ich weiß es gar nicht.
Keine Ahnung.
Ich bin nicht sicher, aber was ich halt total, was mich halt so amüsiert hat daran ist, den Kopf haben sie halt irgendwo verbuddelt.
Das ist echt.
Ja. Vielleicht haben sie noch mittlerweile 91. wieder ausgebuddelt, aber ja.
Haben sie 91 abgerissen?
Ja gut, nee, dann kenne ich das nicht, dann habe ich das nicht gesehen.
Ah, okay.
Ist ja immer so bei so historischen Sachen, man weiß ja irgendwann nicht mehr, ob man selber dabei war oder ob man es im ZDF gesehen hat. Ne? Selbst die schwarz-weißen Sachen.
Das stimmt. Ja, irgendwann verwischt sich das alles. Hier steht in der Wikipedia, dass der Kopf 2015 wieder geborgen und seitdem in der Zitadelle Spandau ausgestellt ist.
Super. Weiter als Spandau ging West-Berlin halt auch kaum. Also, na, warte, Freundchen. Genosse, warte, Genosse.
Die gute Nachricht der Woche habe ich gefunden im Flip-Newsletter, den ich auch immer ganz gerne lese. Das ist so ein, man könnte sagen, Anti-Greenwashing-Newsletter. Also die,
ich glaube nicht nur, dass man das sagen könnte, ich glaube, das sagen die über sich selbst.
Ja, aber es hat sich auch ein bisschen erweitert, das Themenspektrum mittlerweile. Es ist nicht nur Greenwashing, sondern auch ja, unterschiedlichste Themen, aber schon aus dem Bereich so Umwelt- und Klimapolitik und gesellschaftlicher Blick darauf. Und es ist die Nachricht, dass 200 Küstenorte ein Klimabündnis schließen. Und zwar weltweit, also 200 Städte, die weltweit von ja, den vor allem dem steigenden Meeresspiegel betroffen sein werden, was ja eine der Klimafolgen ist, haben sich in Nizza zusammengetan am Rande der UN-Ozeankonferenz und haben gesagt, wir machen jetzt hier ein Bündnis. Wir werden regelmäßig zusammenkommen, wir werden uns immer wieder austauschen. Wie gehen wir damit um, dass der Meeresspiegel steigen wird? Das ist auch eine der zentralen Aussagen, die da so getroffen wurde. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist, wann müssen wir zum Beispiel sehr viele Menschen umziehen, weil sie da, wo sie jetzt sind, nicht bleiben können. Und das fand ich eigentlich ganz schön, also auch wenn es eigentlich ein negativer Anlass ist, aber sich zusammenzutun und zu sagen, okay, wir sind ja alle betroffen. Wir werden alle irgendwelche Lösungen finden müssen für das Problem, das kommen wird, dass wir auch anerkennen, das ist ja auch schon mal was. ja. Ne? Also heutzutage weißt du ja nicht, gibt ja immer noch genug, die rumlaufen und irgendwas faseln davon, dass das alles Quatsch und Hysterie und sonst was sei. Genau, und also das nächste Treffen ist dann auch im kommenden Jahr in Marokko schon und mal gucken, was für Anpassungsmaßnahmen sie dann gefunden haben werden und ob es irgendwie dazu beitragen kann, den Menschen, die davon betroffen sein werden. Das sind viele. Also ich gucke ja immer ganz gerne, verlinke ich auch in den Shownotes, es gibt so eine Karte, wo man gucken kann, immer wenn du und ich davon träumen, irgendwo anders hin auszuwandern. So, irgendwo ans
genau.
Meer.
Irgendwo ans Meer.
Dann ist das Erste, was ich mache, diese Karte zu konsultieren und zu gucken, okay, nehmen wir mal an, der Meeresspiegel steigt um einen Meter oder wie viel auch immer. Wie betrifft das diesen Ort? Und da kann man dann zum Beispiel sehen, dass so eine Stadt wie Kopenhagen, also diverse europäische Städte, Nizza ist auch dabei, also viele Städte kriegen richtig Probleme.
Ja, bis dahin bin ich tot.
Nee. Bis dahin bist du auch nicht tot. Der Meeresspiegel steigt ja jetzt schon. Also es ist ja jetzt schon auch immer mehr Eis, das so in das Meer hinein taut im Meer. Und es ist auch unterschiedlich stark, also da komplizierte Berechnungen, die aber alle in diese Karte einfließen. Genau, also insofern, ja, ich glaube, die Anpassungsthematik ist eine, die noch viel zu wenig angegangen wird. Also es ist etwas, was mich an Berlin zum Beispiel auch stört und weswegen ich diesen Drang überhaupt bekomme, diese Stadt hier zu verlassen, weil ich das Gefühl habe, dass das Thema Klimaanpassung hier überhaupt nicht auf dem Schirm der Regierung ist, also null.
Wenn man sich den Gendarmenmarkt anguckt, könnte man diesen Eindruck gewinnen, ja.
Ja. Genau, und deswegen freue ich mich über alle Städte, auch wenn es dann natürlich auch wirklich darum geht zu sagen, ja, wir müssen hier richtig viele EinwohnerInnen einfach umsiedeln. Die müssen woanders hin. Aber das Städte das ernst nehmen und das auf dem Schirm haben.
Dass das unterschiedlich steigt, dieser Meeresspiegel, liegt übrigens daran, dass sowohl die Erde keine Kugel ist, als auch das Erdschwerefeld ungleichmäßig ist. Mhm. Wer sich da ein bisschen einhören will, kann eine Folge des Resonator-Podcasts sich anhören. Da habe ich nämlich über Wasser und das Erdschwerefeld geredet, wo unter anderem, also das Erdschwerefeld wird kontinuierlich vermessen über zwei Satelliten. GRACE heißen die. Und die sehen halt auch, wo auf den Landmassen Wasser verschwindet, also wie die Süßwasserbilanz sozusagen ist des Planeten. Und völlig kontraintuitiv erzählt die Forscherin mir dann irgendwie mittendrin, ja, das, der einzige Kontinent, der kein Wasser verliert, ist Afrika.
Mhm.
Ne, weil man immer so ein Bild von, das ist ja alles Wüste hat und so, aber ja, nee.
Ja. Ja, und das ist spannend, das muss ich mir mal anhören, weil ich auch ganz oft denke, wir unterschätzen in Europa völlig, wie wir noch von Wassermangel betroffen sein werden. So. Aber gut, anderes Thema. Wir waren eigentlich bei den guten Nachrichten und von den guten Nachrichten kommen wir zu unserem Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicke, der diesmal die Aufgabe hatte, etwas zu dichten zum Thema Nörgelrentner. Und hier ist, was er dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Der Rentner Karl-Heinz aus Salzgitter, der klagte, die Zeiten seien bitter. Ja, früher war's netter, da war mehr Lametta. Und außerdem gab es noch Twitter.
Tja. War nicht so das Knallerthema, ne? So Nörgelrentner kamen jetzt nicht so viel Einsendungen.
Ja, Einsendungen, aber wir hatten auch schon weniger.
Das stimmt, ja. Dann fangen wir einfach oben an, ne?
Du nimmst
Axel. Mhm. Sie schicken den Söder in Rente, weil er populistisch rumflente, nur nörgelt und rotzt, auf Instagram protzt. Oh, schade, war doch nur eine Ente.
Und ein Bonus für Holgi hat Axel auch noch.
Aber das ist ja nicht mit Nörgelrentnern.
Das stimmt, aber es ist
ein schöner Bonus.
Ja, ich finde auch. Am Bundesverwaltungsgericht ist man auf den Rechtsstaat erpicht. Was soll ich noch sagen? Kann das nur mittragen. Drum endet hier halt das Gedicht.
Dann nehmen wir jetzt auch noch Markus dazu. Es ist sein erster Versuch, darum rumpelt und holpert das auch. Ein Rentnerjurist aus Berlin wollte Verkehrssünder erziehen. Die Kadda, die lachte, es ordentlich krachte, am Ende sie nander verziehen.
Ja, das ist doch schön.
Das hast du gesehen, wie und einander mit einander verbunden haben.
Einander, ja.
Was auch jetzt praktisch eine Rekursion war. Ja. Ein bisschen.
Neues Thema.
Oh. Ah, es wird schwer.
Sackköpfen?
Ja, so. Nehme ich. Kofik.
Juti, haben wir ein neues Thema? Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX zollt Unsicherheiten im Handelsstreit Tribut.
Dienstag.
Wall Street tastet sich vor.
Mittwoch.
Ernüchterung an der Wall Street.
Donnerstag.
Happy End in New York.
Freitag.
DAX rutscht ab. Gold und Öl gefragt. Hm. Später haben sie dann geschlachtzeilt, warum die Ölpreise jetzt so massiv anziehen. Ja, Freunde, warum wohl? Weil Israel gerade den Iran bombardiert.
Mhm.
Klingt bestimmt total gut, weil niemand wird von sich aus auf diese Antwort kommen.
Meinst?
Vielleicht liegt es ja an etwas ganz anderem. Da klicke ich mal drauf.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was würdest du denn gerne noch korrigieren oder auch ergänzen, was wir in der Folge vielleicht nicht so ganz richtig gesagt haben?
Ich habe heute tatsächlich fast gar nichts dabei. Wo ich aber gerne noch was ergänzen würde, wäre zum Thema Polen. Holger hat ja über die polnische Justizreform gesprochen. Und ein sehr wichtiges Element dieser Reform war, dass es so eine Disziplinarkammer gab, die eingeführt wurde. Das war am obersten Gericht und die konnte RichterInnen und Staatsanwältinnen abstrafen oder sogar entlassen. 2018 wurde die eingeführt und 2021 hat dann der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass das eben gegen EU-Recht verstößt. Die Kammer wurde dann auch abgeschafft. Es hieß, es läge jetzt nicht nur an diesem EU-Urteil, aber genau das fand ich irgendwie noch wichtig, wenn wir über die Justizreform sprechen. Dann habt ihr ja über das Ein- und Auswandern von potenziellen Fachkräften gesprochen. Und in dem Zuge gab es eine Studie, die ich da immer ganz schön finde. Die ist jetzt schon auch 2 Jahre alt, also aus 2023. Und da hat InterNations, das ist eine Seite, so eine Vernetzungsseite für sogenannte Expats, gefragt, was sind denn die beliebtesten Länder für euch? Mhm. Und dort hat Deutschland Platz 49 von 53 belegt. Und besonders schlecht haben wir abgeschnitten in den folgenden Punkten: bei der digitalen Infrastruktur, beim Wohnungsmarkt, was die Bürokratie angeht, die Sprache und die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Menschen hier gegenüber. Mhm. Menschen, die eben nicht aus Deutschland sind. Also auch sowas wie, wie schnell findet man Freunde? Das finde ich in diesen ganzen, im drüber reden, dass wir eigentlich Menschen bräuchten, die hierher kommen, um hier zu arbeiten, auch immer nochmal wichtig.
Mhm.
Und tatsächlich war es das. Ansonsten habe ich nur noch ein paar zusätzliche Links rausgesucht, aber jetzt gar nichts, wo ich noch drauf eingehen wollen würde.
Alles klar, dann würde ich sagen, schönen Feierabend und bis demnächst.
Danke gleichfalls.
Und schon sind wir auch wieder am Ende der Sendung. Vielen Dank für alle. Vielen Dank an alle, die...
Und für alles.
Und für alles.
Außer das Schlechte. Alles.
Alles.
Die Aufmerksamkeit, die Zuwendung. Immerhin lebe ich davon.
Das stimmt. Genau. Und falls ihr noch nicht dazu beiträgt, dass Holger davon leben kann, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt uns direkt was aufs Konto überweisen. Viele haben einen Dauerauftrag, dann muss man nicht mehr drüber nachdenken. Oder aber ihr schließt eine Mitgliedschaft bei Steady ab. Dort gibt es zum Beispiel die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor oder was auch immer ihr da reinschreibt. Und das kommt jetzt.
Dünns 1.
Olaf und Fiete.
Code, naja, egal, wünschen dir deine Kinder.
Noch eine Zusammenfassung der Woche. Ups, da guckt der Hund.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpis Verlobter, der einfach mitten im Satz.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Ballerina Cappuccina Mimi Mimi Mimi. E la moglie dello Cappuccino Assassino.
Seit du mir gezeigt hast, woher das ist, finde ich das total lustig. Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht nun erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Der Dösewicht ist immer wieder von plötzlichen Feiertagen überrascht. Montag ist übrigens wieder irgendwas Kirchliches und damit frei.
Was jetzt nächsten Montag?
Ich weiß auch nicht.
Nee.
Letzten Montag. Also letzten, jetzt, ne, das ist diese Woche. Ist das schon älter?
Nee, der Dösewicht, der Dösewicht hängt ein dran. Wenig nach. Gedicht. Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Ich bin aber auch immer von diesen Feiertagen völlig so, wat?
Ja, die sollen einfach jeden ersten Montag im Monat ist Feiertag und dann sollen die Religionen sich halt überlegen, was sie da feiern wollen. Das ist doch viel einfacher.
Das finde ich gut. Ne? So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilm.
Und dann kommen die Religionen und sagen, nein, das muss genau am dritten Dreiviertel-Vollmond nach dem ersten Osterwochenende nach Weihnachten sein, wenn Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Wo ich mir dann immer denke, Leute, ihr habt den ganzen Kack sowieso erfunden, dann könnt ihr doch jetzt auch mal neu erfinden. Traditionen sind doch auch dafür da, dass sie sich ein bisschen verändern. Ansonsten ist es nur noch Folklore. Wo waren wir?
Bei Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Morste Techie wünscht dem Bruchpiloten der Herzen, Verzeihung dem Electroglider in Black, allzeit gute Fahrt und raus Pflaster. Grummel, hoffentlich fällt er nicht gleich wieder auf die Fresse. Murmel, schlurft leicht schlingernd von der Bühne ab.
Kann man die Felder, wo man da was einträgt, kleiner machen eigentlich? Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Appel.
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Und das hätte übrigens noch einen Vorteil, wenn jeder Montag ein Feiertag wäre. Es gibt ja immer dieses Strukturargument. Also die Liturgie, die braucht ja bestimmte Rituale und Strukturen und so. Und darin finden sich dann, was ist strukturierter als ein Regelmaß?
Das stimmt. Aber ich wette, in der Gesellschaft, in der wir leben, wird dann gesagt, naja, wenn Montag Feiertag ist, dann müsst ihr jetzt auch samstags arbeiten.
Stimmt. Aber das geht natürlich nicht, weil alle Religionen natürlich so schlau sind, den Montag als so heilig zu erklären, dass man 3 Tage vorher nicht arbeiten darf. Und damit wäre auch der Freitag frei und das fände ich auch angemessen.
Aber
wo waren wir?
Was denn mit der Wochendämmerung?
Die machen wir dann trotzdem freitags, weil wir sind ja so arme Schweine, die auch keine Lohnfortzahlung haben, wenn sie mal krank sind.
Das stimmt, ich arbeite
darum
auch
tragen wir Masken im Zug.
Deswegen bin ich ja auch immer so überrascht von Feiertagen, weil ich halt einfach sowieso arbeiten muss. Naja. Waren wir bei Martin Buchka?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich.
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Lise grüßt die Katane.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Verrohung, Verdummung, Gewalt sind die Gebote. Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viel gute alte Werte. Echt, da wird mir echt schlecht.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschön.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas jetzt auch endlich Fanclub-Mitglied. Darf ich noch jemanden grüßen?
Der Wind, das himmlische Kind.
Der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute Morgen schon um 8 Uhr wach. Hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht.
Alice Duchenne.
Christiano der Tauschung.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Erhöhte Gefahr von Hinterhalten. Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Oval Office aus.
Ich finde übrigens bemerkenswert, dass das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für die USA noch nicht erweitert hat. Jetzt sind Reisewarnungen natürlich auch immer ein Werkzeug der Außenpolitik, aber Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ungefährlich ist, in die USA einzureisen. Ja gut, außer wenn du irgendwie so ein angepasster, ist vielleicht auch egal. Aber mittlerweile pöbeln ja alle irgendwie oder äußern sich ja alle in irgendwelchen Socials und dort gucken die sich doch an.
Ja, angeblich wird das kontrolliert, ja.
Ich hätte Schiss. Mhm, zu auch. Recht wahrscheinlich.
Ja.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Friedrichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Sally der Pinguin freut sich schon wahnsinnig auf das Rockhearts-Festival und darauf, Umarmungen im Regenbogencamp zu verteilen.
Mariana Friedrich.
Schrei den Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloos sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Geratz.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Wenn doch immer alle zum Lachen da runtergehen, warum haben dann manche einen Weinkeller?
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam, Jenny und Stefan Herzog.
Gute Laune, heute fahre ich Lok.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Ich dachte, so ein Käse. Mensch, die verarscht mich voll. Ich glaube kaum, dass Aufräumen beim Schluck auf helfen soll.
So, nachdem ich seit Wochen, wenn ich den Abspann höre, denke, ich muss den Eintrag mal ändern. Endlich erledigt. Liebe Grüße.
Roland. Im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben, nuff seid.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand und so weiter.
Michael, yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikaze.
Fabian Kenning ist ab demnächst nur noch per Überweisung dabei und bedankt sich fürs jahrelange Vorlesen. Vielen Dank, lieber Fabian.
Kommt am Ende auch mehr bei uns an, Überweisung. Jasmin Kiselemack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kulfink.
Janet Lechel?
Ich sage immer Janet.
Ich auch.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Dietmar Lesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Mannig.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Roland, der Freshcuber, teilt der Weltöffentlichkeit Folgendes mit. Natürlich popel ich mir mit dem Wattestäbchen die Gehörgänge frei. Wie soll ich denn sonst einen Orgasmus bekommen?
Wir hatten ja auch irgendwann mal gesagt, dass wir das nur vorlesen, wenn man es in einem Atemzug kann. Okay. Piraten mögen auch Oliven.
Und wenn es neu ist, lesen wir es vor, haben wir gesagt. Und wenn es die Ultras schreiben, dann lesen wir es immer vor.
Ja, schrecklich.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerd Reich. Federal agents are in L.A. to liberate it from socialists by raiding hardware stores and arresting day laborers for fixing bathrooms.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Annes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Annette Och, das war schon für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Sekunde, ich muss eben. Axel Philipsenburg.
Nils Plantholt.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den internationalen Blutspendetag aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Eines der vielen entlarvenden Details ist, mit welcher Selbstverständlichkeit die Recht und Ordnung Apologeten der CDU-CSU europäisches Recht brechen.
Michael Reißler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Mieke Rotchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
Konzes Gibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Ich warte ja darauf, dass irgendwann nochmal dieses Christian Steifen und so losgeht und ich mich dann schon wieder beömmel, weil ich so low bin.
Mhm.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Günthers bestes Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist toasted cheese?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
machen es sich auf der Terrasse gemütlich und überlassen Priscilla und Gwyneth Mothworth großzügig das Gärtnern.
Wo wir jetzt gerade mit der Stimme oben bleiben. Kennst du, es gibt beim Deutschlandfunk so einen Jinglesprecher, der bleibt mit der Stimme immer so ganz komisch um. Der klingt ungefähr so, Deutschlandfunk?
Mhm.
Und das ist so, das löst bei mir so einen Reflex aus, zu denken, nee, ich war's nicht. Deutschlandfunk, ich war's nicht, das war schon so. Das ist total super, hoffentlich hören die damit nie auf. Primavera oder GTS? Und wenn ja, wie viele? 125 oder 300?
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Luisa Weyers.
Es ist Wochenende. Erstmal die psychologisch wichtige Marke von 3 Bier erreichen.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Hörempfehlung. Alles, was brennt, featuring Freischnauze mit Friedrich. Wir fragen im Chor, wovor hast du Angst? Wir singen dir ins Ohr, Friedrich, wovor hast du Angst?
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Meto Barafkbak Nübüno bzw. Meto Balaschk Vaslubujo. Danke auf jeden Fall.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 13. Juni 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.